Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bevor wir am kommenden Sonntag, so Gott will, fortfahren mit der Betrachtung von 1. Mose Kapitel 3, wollen wir uns heute noch einmal besinnen auf ein Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Ich lese uns die ersten beiden Verse. Epheser Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. In den vergangenen Jahren liefen in unserem Lande einige Aktionen, die unter anderem die Einheit der Christen fördern sollten. Dabei zeichnet sich eine Entwicklung ab, die vor einigen Jahrzehnten schon ansatzweise zu erkennen war. In der evangelischen Landeskirche, in der es ja seit langem bereits eine Annäherung an den Katholizismus gibt, kommt es hier und dort zu einem Dialog bis hin zu einer Zusammenarbeit mit dem Islam. Und was die Freikirchen und den gesamten evangelikalen Bereich betrifft, so bahnt sich auch hier ein Schulterschluss mit der römisch-katholischen Kirche an. Vor einigen Jahren fand in Stuttgart ein sogenannter Europatag statt. Am Ende der Veranstaltung wurde von den anwesenden Bischöfen das hohe priesterliche Gebet unseres Herrn Jesus aus Johannes Kapitel 17 vorgelesen. In diesem Kapitel geht es ja bekanntlich um die Einheit der Christen. Die Frage ist nur, haben die Verantwortlichen dieses Tages dasselbe Verständnis vom Wesen und der Praxis christlicher Einheit, wie es die Schrift hat, die Heilige Schrift? Oder haben wir es vielmehr bei den Einheitsbemühungen unserer Tage mit einem unbiblischen und damit antichristlichen Einheitsverständnis zu tun? Und um das klar zu erkennen und uns von allen falschen Einheitsgedanken zu distanzieren, aber vor allen Dingen auch, um das wunderbare Geschenk christlicher Einheit, wahrer christlicher Einheit zu würdigen und diese Einheit praktisch zu festigen, brauchen wir die Unterweisung durch Gottes Wort. Sonst können wir nicht unterscheiden. Wir können diese falschen Einheitsbemühungen nicht von echter, wahrer christlicher Einheit, so wie sie uns im Wort Gottes dargestellt wird in der Bibel, unterscheiden. Es ist wichtig, dass wir immer wieder hineinschauen in die Bibel, um zu sehen, was ist denn nun eigentlich biblisch und was ist nicht biblisch. Worauf sollten wir achten, wenn es um die Einheit der Christen geht? Und so wollen wir uns heute Morgen mit den ersten zwei Versen aus dem Kapitel 4 des Epheserbriefes befassen. Paulus beginnt hier in diesem vierten Kapitel mit dem Teil, der das Verhalten, den Wandel der Christen betrifft. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, also einer, der in Christus Jesus gebunden ist, an die göttliche Offenbarung, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Es geht also um das praktische Leben der Gläubigen. Es geht um ihren Wandel. Im ersten Teil dieses Briefes geht es Paulus darum, deutlich zu machen, in welch einer herrlichen, von Gott überreich gesegneten Stellung sich der an Christus gläubig gewordene Mensch befindet. Er ist gesegnet mit allen himmlischen Segnungen in Christus. So lesen wir Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann geht es in den folgenden Versen, in diesem ersten Kapitel, um verschiedene Segnungen, die uns in Christus Jesus zuteil geworden sind, in seinem Kommen in diese Welt, zu uns. Dabei ist es Paulus von Anfang an darum zu tun, aufzuzeigen, dass Gott alles zu einer wunderbaren harmonischen Einheit führen wird. Kapitel 1, 9 und 10. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Das heißt, alles, was erlöst ist, wird einmal zu einer wunderbaren Einheit zusammengefasst werden. Das wird offenbar werden, was dort am Kreuz in Christus Jesus, in seinem Leiden und Sterben, in seinem wunderbaren Erlösungswerk schon Wirklichkeit ist. Das wird am Ende der Zeit einmal offenbar werden. Das ist das Ziel, das Gott verfolgt, und wir sind nicht unwissend im Blick auf diesen Ratschluss Gottes. Wir wissen darum. Wir sind die Einzigen in dieser Welt, die darum wissen. Gemeinde Jesu, die Gläubigen, die Wiedergeborenen. Alle anderen tappen im Blick auf den Ratschluss Gottes für seine Gemeinde, für diese ganze Welt im Dunkeln. Paulus sagt, wir wissen, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Er hat es uns wissen lassen. Durch Offenbarung, durch Erleuchtung, durch das Wort, durch den Heiligen Geist. Das ist etwas ganz Großartiges. Etwas, was es nur in der Gemeinde Jesu gibt. Soll also einmal alles zusammengefasst werden in Christus. Zu einer wunderbaren Einheit geführt werden. Und so führt er dann in Kapitel 2 aus, dass nicht nur Juden an diesem Heil teilhaben dürfen, sondern auch Nicht-Juden. Sie gehören als an Christus Gläubige beide zu einem Leib, dessen Haupt Christus ist. Sie bilden eine wunderbare geistliche Einheit aufgrund des Opfertodes unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die spezielle Berufung, von der Paulus hier spricht in Kapitel 4, Vers 1. Ich lese noch einmal. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Hier geht es also um diese spezielle Berufung zur Gemeinde Jesu, zu diesem einen Leib in Christus Jesus, zu dieser wunderbaren Einheit, die die Gemeinde Jesu darstellt. Darum geht es also. Das ist die Berufung, von der Paulus hier spricht. Und das ist die Grundlage, von der aus Paulus dann im zweiten Vers und auch im dritten Vers die Ermahnung ausspricht. Im ersten Vers, zusammen mit Vers 2 und dann auch im dritten. Also lebt, wandelt würdig dieser Berufung in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Hier geht es also um Ermahnungen auf der Grundlage der Tatsache, dass Gott in Christus Jesus diese wunderbare Einheit geschaffen hat. Und somit spielt das Wörtchen nun hier eine besondere Rolle. Das finden wir immer wieder auch im Neuen Testament. Auf dieses Wörtchen müssen wir achten, weil hier der Zusammenhang hergestellt wird. Das ist also nicht ohne Bedeutung, wenn Paulus hier sagt, ich ermahne euch nun, angesichts dessen, was ich jetzt bereits geschrieben habe, was ich euch bereits mitgeteilt habe, was ich entfaltet habe, was mir der Herr geoffenbart hat und was ich euch jetzt mit auf den Weg gegeben habe, angesichts dessen ermahne ich euch, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen worden seid. Hier sehen wir also den Zusammenhang. Die Ermahnungen, die Paulus hier ausspricht, die Ermahnung in Vers 1 und 2 zu einem der Berufung würdigen Wandel, hängt also nicht irgendwo in der Luft, sondern hat seinen Bezug zu dem, was Paulus vorher in den ersten Kapiteln deutlich gemacht hat. Lloyd Jones hat es so formuliert: Der Wandel des Christen, darum geht es ja hier, der Wandel des Christen hängt immer von seinem Verständnis der Wahrheit ab. Er ist angewandte Lehre. Wollen wir uns das einmal merken? Wandel ist angewandte Lehre. Darum ist es wichtig, dass wir uns in der gesunden biblischen Lehre gut auskennen, weil daraus ein entsprechender Wandel resultiert, folgt. Der Wandel des Christen hängt immer von seinem Verständnis der Wahrheit ab. Er ist angewandte Lehre. Erst nachdem die Christen über die Grundlagen der Einheit belehrt worden sind, erfolgt die Aufforderung, diese Einheit zu bewahren. Und Vers 1 und 2, dieser Einheit entsprechend würdig zu wandeln, der Berufung zu dieser Einheit würdig zu wandeln. Wir sehen also, man kann nicht einfach hier anfangen in Kapitel 4, Vers 1, sondern man muss im ersten Kapitel anfangen, im zweiten, im dritten Kapitel. Diese Wahrheiten muss man verstanden haben, um dann eben auf dieser Grundlage auch diese Ermahnungen, Ermutigungen zu einem dementsprechenden Wandel sich zu Herzen zu nehmen. Und das ist der große Fehler, den man macht, dass man bei Kapitel 4, Vers 1 anfängt, wenn es um die Einheit geht. Nun wollen wir uns mal anstrengen und wollen Aktionen, dementsprechende Aktionen durchführen, und an jeder gebe sich Mühe in seinem persönlichen Wandel, um irgendwo Einheit zu Wege zu bringen. Und das ist es, genau das ist es, was die Bibel nicht lehrt. Sondern die Bibel spricht zunächst einmal von der Grundlage dieser Einheit und das ist jetzt ganz wichtig, und wer denn eigentlich zu dieser Einheit gehört? Von wem spricht der Herr Jesus denn in seinem hohen priesterlichen Gebet? Spricht er von allen Menschen? Spricht er von allen Menschen, die religiös sind? Welche Menschen hat er denn hier im Auge? Von welchen Menschen spricht denn der Apostel Paulus hier in seinem Brief? Welche Menschen ermahnt er denn dazu, einen dementsprechenden Wandel zu führen? Das ist doch ganz entscheidend. Also müssen wir erst einmal wissen, was in den ersten Kapiteln gesagt wird. Dann können wir uns den Ermahnungen zuwenden. Das wollen wir jetzt auch tun. Dort, das wollen wir jetzt noch einmal grundsätzlich sagen, wo das biblische Einheitsverständnis, nicht gegeben ist, handelt es sich bei allen gut gemeinten Bemühungen um eine geistliche Einheit, die nicht gottgemäß ist, die nicht das Werk des Heiligen Geistes ist. Eine spirituelle Einheit, die man anstrebt, die aber nicht das Werk des Heiligen Geistes ist. Es geht also um das biblische Einheitsverständnis. Eine andere Einheit, ein anderes Einheitsverständnis steht unter dem Gericht Gottes. Und darum wollen wir jetzt einmal auf Kapitel 2, auf die Verse 14 bis 18 zurückgreifen, um uns noch einmal die Grundlage biblischer Einheit zu vergegenwärtigen. Kapitel 2, Epheser Kapitel 2, ich lese uns die Verse 14 bis 18. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, gemeint sind die Nichtjuden, die aus den Nationen, die Heiden, und Frieden denen, die nahe waren, da sind die Juden mit gemeint. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Im Altertum gab es wohl kaum einen größeren Gegensatz innerhalb der Menschheit als den zwischen Juden und Nichtjuden. Es gab auch in der Heidenwelt, also unter den Nichtjuden, große Gegensätze, beispielsweise zwischen den Griechen und den Barbaren. Die Griechen verachteten die Barbaren. Aber ansonsten gibt es wohl kaum einen größeren Gegensatz als den zwischen Juden und Nichtjuden im Altertum. Zwischen beiden bestand eine ganz ausgeprägte, bittere Feindschaft. Und Paulus nennt hier in diesem Abschnitt, den ich uns gerade gelesen habe, den tiefen Grund der Feindschaft, nämlich das Gesetz mit seinen Satzungen und Vorschriften, das Israel gegeben war. Die Frage ist, wie kann nun etwas, was Gott gegeben hat, nämlich das Gesetz, und was von daher gut ist, so sagt Paulus auch in Kapitel 7 im Römerbrief, das Gesetz ist heilig, es ist geistlich, es ist gut, dem Menschen schädlich sein, zu solch einer Trennung führen. Nun, da wo der Mensch nicht erkennt, wozu Gott ihm eigentlich das Gesetz gegeben hat, nämlich um ihm zu zeigen, wie verloren er ist, wie sündig er ist, wie durch und durch verdorben er ist in den Augen Gottes, da macht dasselbe Gesetz den Menschen stolz und selbstgerecht, solange er meint, er sei in der Lage, das Gesetz zur Zufriedenheit Gottes einzuhalten. Also das Gesetz, das eigentlich gegeben ist, sehen wir wieder im Römerbrief, Kapitel 3, um dem Menschen zu zeigen, dass er ein Sünder ist, ein verlorener Sünder vor Gott. Dasselbe Gesetz missverstanden als etwas, wozu der Mensch in der Lage ist, es einzuhalten, macht den Menschen selbstgerecht, stolz, macht ihn überheblich. Man hat dann etwas, ja, und darauf waren die Juden sehr stolz, man hat dann etwas, was der andere nicht hat, was die Heiden nicht hatten, nämlich das Gesetz. Das ist der Zaun, von dem hier die Rede ist, das Gesetz Gottes. Man tut etwas, oder in Klammern hinzugefügt, oder auch nicht, ja, wie Paulus auch im Römerbrief ausführt, man tut etwas, was der andere nicht tut. Man ist also unterm Strich besser als der andere. Und man verachtet den anderen. Das steckt tief in deinem und meinem Herzen drin. Wenn du daraufhin einmal dein Leben untersuchst, wo hast du etwas, wo bist du etwas, wo tust du etwas, was andere nicht haben, was andere nicht sind, was andere nicht tun, bist du immer dabei, dich über den anderen zu erheben. Dazu neigt unser böses Herz, unser selbstgerechtes Herz. Die eigentliche Wurzel, so möchte man sagen, der gesamten Bosheit unseres Herzens liegt in unserer selbstgerechten Art. Genau also das taten die Juden, die ja nahe waren, durch den Bund, durch das Gesetz, das ihnen gegeben worden war, Gottes Wort. Aber dadurch, dass sie es missverstanden, dass sie dachten, wir halten es, erstmal haben wir es, ja, wir sind das auserwählte Volk, das waren sie ja auch, aber sie missverstanden auch diesen Begriff und waren stolz darauf. Wir denken an die Auseinandersetzung, die der Herr Jesus hatte mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Wir haben das Gesetz, wir haben das Wort Gottes und manche meinten es wirklich auch ernst damit. Wir geben uns große Mühe, es einzuhalten, und da sind die Heiden, ja. Da sind die Heiden. Die haben das nicht, die kennen das nicht. Schaut euch an, was die für ein Leben führen. Wir stehen weit über diesen Leuten. Weshalb auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, auch wenn sie mit Pilatus einig werden mussten, verachteten den Pilatus zutiefst. Und interessanterweise auch umgekehrt, ja. Interessanterweise auch umgekehrt. Also sie erhoben sich über die Nichtjuden. Aufgrund der Bosheit ihres Herzens war das Gesetz, hier genannt Zaun, eine Mauer zwischen Juden und Nichtjuden, trennte sie voneinander. Die einen hassten die anderen. Symbolisch wurde diese Feindschaft sichtbar im Tempel durch eine Mauer, durch die die Nichtjuden von den Juden abgegrenzt wurden. Josephus, der Geschichtsschreiber, beschreibt sie folgendermaßen, also diese Situation im Tempel, in den Vorhöfen. Ging man über den Vorhof der Heiden, gab also für die Nichtjuden einen extra Vorhof, für die Frauen einen extra Vorhof, für die Juden und auch für die Priester einen extra Vorhof. Ging man über den Vorhof der Heiden in Richtung zum eigentlichen Tempelheiligtum, so fand man dieses von einer steinernen Schranke umgeben, die 3 Ellen hoch und vortrefflich gearbeitet war. Auf ihr standen in gleichen Zwischenräumen Steintafeln, die teils in griechischen, teils in lateinischen Lettern, also Buchstaben, das die Reinheit schützende Gebot bekannt machten, kein Nichtjude dürfe die heilige Stätte betreten. 1871 und 1936 fand man bei Ausgrabungen im Tempelbezirk solche Tafeln. Darauf steht, dass kein Fremder eintrete innerhalb der Schranke und Einfriedung des Heiligtums. Wer ergriffen wird, ist für den Tod, der darauf folgen wird, selbst verantwortlich. Von daher können wir uns vorstellen, welch ein Tumult das gewesen ist, als Paulus in Jerusalem war und Leute behaupteten, wir haben gesehen, wie dieser Paulus, der ja verhasst war bei den Juden, wie dieser Paulus einen Griechen namens Trophimus in den Tempel geführt hat. Er war in ihren Augen ein Mann des Todes. Man wollte ihn auch töten. Wenn Gott nicht da eingegriffen hätte, wäre es auch geschehen. Ja? Diese Trennmauer hat Jesus im geistlichen Sinne nun abgebrochen. Das ist das Großartige im Evangelium. Da geht es ja nicht nur hier um die Trennung, die aufgehoben ist zwischen Gott und dem Einzelnen, sondern auch um die Trennung, die aufgehoben ist durch das Erlösungswerk Jesu zwischen Menschen, die zu Christus gehören. Woher sie auch kommen, zu welcher Rasse sie auch gehören mögen und wie sie auch geartet sein mögen, welch einen Hintergrund sie auch haben mögen, sie sind eins in Christus Jesus, weil Gott diese Trennmauer des Gesetzes abgebrochen hat. Hier wird das stellvertretend deutlich durch die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden, die überwunden worden ist durch das Erlösungswerk Christi. Denn er ist unser Friede, so heißt es, Kapitel 2, Vers 14, der aus beiden Juden, Nichtjuden, eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes, Vers 15, hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Das heißt also, durch den Opfertod unseres Herrn Jesus Christus ist das Gesetz Gottes, der eigentliche tiefe Grund der Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden, abgetan. Die Feindschaft ist überwunden. Der Herr Jesus Christus hat am Kreuz in seinem Leiden und Sterben aktiv und er hat auch passiv das Gesetz vollkommen erfüllt. Er hat es also nicht einfach beiseite geschoben, das Gesetz, und hat gesagt, es taucht nicht, sondern das Gesetz ist gut, es ist richtig, aber ich erfülle es an eurer Statt. Und zwar passiv durch sein Leiden und Sterben und aktiv durch seine Hingabe, durch sein Leben, das er gegeben hat, durch sein, ja, alttestamentlich gesprochen, sein Brandopfer. Er hat das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt, sodass dieser Zaun nun abgebrochen ist, der zwischen Juden und Heiden stand. als mit Gott Versöhnte durch das Blut Jesu sind sie auch untereinander versöhnt. Das ist das Großartige, ja? Sie sind mit Gott versöhnt und sind auch nun untereinander versöhnt. Und die beiden versöhnen mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Das heißt, sie sind mit Gott versöhnt, beide versöhnt und sind auch von daher untereinander versöhnt. Sie bilden in Christus den einen neuen Menschen, den einen Leib Christi. Vers 15 noch einmal, damit er in sich selber, in seiner Person, in seinem Leiden und Sterben, aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Es gibt keine Trennmauer mehr. Das ist die Botschaft, die Paulus hier hat. Sowohl Juden als auch Nichtjuden kommen nun als Sünder zu Jesus. Die Juden kommen nicht zu Jesus oder sie kommen nicht zu Gott als solche, die das Gesetz haben und in der Lage wären, das Gesetz zu halten. Und die Heiden, die Nichtjuden, sind nicht ausgeschlossen, weil sie so große Sünder sind, sondern nun dürfen sie beide kommen als Sünder und beide durch das Blut Jesu erlöst sein, Frieden haben mit Gott und auch untereinander versöhnt sein. Empfangen bei ihm Gnade und Vergebung. Sie haben beide den gleichen Zugang zum Vater. Nicht wie damals im Tempel, ja? Das wird ja noch einmal deutlich, das haben wir ja noch im Hinterkopf. Diese Trennung, die sichtbar wurde, dadurch, dass man Mauern aufrichtete im Tempel. Das gibt es nicht mehr in Christus Jesus. Jetzt aber, Vers 13, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, ihr Heiden, nahe geworden durch das Blut Christi. Wenn ich so etwas lese, dann denke ich schon mal, ja, wir wissen das ja gar nicht mehr so recht zu schätzen, was das bedeutet. Dass wir nun nahe geworden sind, dass wir diese großartige Möglichkeit haben, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das wissen wir als Nichtjuden ja gar nicht mehr zu schätzen. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir im Laufe der Kirchengeschichte ja die Juden schon von vornherein ausgeklammert haben. Wir sind's jetzt, ja? Wir sind es, die Nichtjuden. Die Juden sind abgehakt bei Gott. Gott hat sich uns jetzt zugewandt. Aber das ist doch niemals die rechte innere Einstellung, sondern die rechte innere Einstellung ist die des Sich-Beugens und der Demut, welch eine Gnade ist uns widerfahren. Dieselbe Gnade, die auch für die Juden da ist, gilt auch uns jetzt, die wir ferne waren. Wir sind nahe geworden durch das Blut Jesu. Gott hat Frieden gemacht mit uns und auch untereinander. Ein Mann, der später Bischof geworden ist in Uganda, der auch diese Zeit zum Teil miterlebt hat, in der dieser schreckliche Diktator und Gewalttäter Idi Amin sein Unwesen getrieben hat. Dieser Mann, der dann hier in Deutschland bekannt geworden ist als Evangelist, berichtet aus der Zeit der Erweckung in Uganda. In Uganda hat es eine wunderbare Erweckungsbewegung gegeben, Uganda, Ruanda, als er zum Glauben an Jesus kam. Er war Lehrer und Gott hat ihn einfach gepackt in dieser Zeit. Der Geist Gottes ergriff ihn, er wurde von Gott zum Sünder gemacht, zu dem, was er war. Ihm wurden die Augen dafür geöffnet, er kam zum Glauben an Jesus. Und er schreibt, besonders schön war es, dass ich von den Heiligen, also von den Gläubigen, aller verschiedenen Stämme gleichermaßen willkommen geheißen wurde. Und das will was heißen, ja? Aller verschiedenen Stämme. Und ich selbst hatte den Menschen anderer Stämme gegenüber ein völlig anderes Gefühl, als ich es je gehabt hatte. Weil das können wir vielleicht gar nicht so nachvollziehen, ja? Diese Stammesfäden, dieser Hass untereinander. In Ruanda haben sie sich ja gegenseitig abgeschlachtet. Schrecklich. Ja, und nun durfte er das erleben, dass dieser Hass in seinem Herzen überwunden wurde, dass da eine Einheit war unter den Gläubigen aus den verschiedenen Stämmen. Das war eine herrliche Erfahrung für ihn. Ich wusste, dass wir alle eins waren und es war wunderbar. Jetzt kommt's. Warum waren sie denn eins? Das Kreuz, das sie gerettet hatte, der Gekreuzigte, hatte mich gerettet und er hatte sie gerettet, ja? Das Kreuz, das sie gerettet hatte, hatte mich gerettet und die Stammesschranken waren verschwunden. Das ist das Großartige, was Gott in Christus Jesus getan hat. Äußere Unterschiede sind dadurch nicht aufgehoben. Die Schwarzen werden dadurch nicht weiß und die Weißen werden dadurch nicht schwarz. Und aus Weiblein wird nicht Männlein und aus Männlein wird nicht Weiblein. Das muss man allerdings gerade auch in unserer Zeit sehr betonen. Das ist auch wichtig, dass es schöpfungsgemäße Unterschiede gibt, die in der Gemeinde Jesu zu beachten sind, und die Gesellschaft täte gut daran, wenn sie ebenfalls das wahrnehmen und das berücksichtigen würde. Es gibt schöpfungsgemäße Unterschiede. Man muss ja damit rechnen, dass die Diskriminierungskeule ausgepackt wird, wenn man in unseren Tagen behauptet, dass Fußballspielen vielleicht doch eher etwas ist für Männer als für Frauen. Nicht wahr? Dann wird man ja schon beinahe der Diskriminierung angeklagt. Wir leben in einer Zeit, in der man die Geschlechter einebnen will. Und die jüngere Generation wird damit noch mehr und mehr zu tun bekommen. Darum geht es hier nicht. Es gibt schöpfungsgemäße Unterschiede. Die bleiben auch bestehen. Auch der Unterschied zwischen Reich und Arm. So sehr wir darum bemüht sein wollen, da einen Ausgleich zu schaffen, aber der bleibt so bestehen bis zum Schluss. Das ist klar. Darum geht es auch nicht hier, sondern hier geht es darum, dass ob Mann oder Frau, ob Jude oder Nicht-Jude, ob Grieche oder Barbar oder wie Paulus das ausdrückt, Galater Kapitel 3, ganz egal, wo du herkommst, wie du bist, wer du bist, ob klug oder dumm oder wie auch immer, was das Heil betrifft, was die Gemeinschaft mit Gott angeht, gibt es keinen Unterschied. Sie sind alle Sünder ohne Ausnahme und werden allein gerecht durch das Blut Jesu vor Gott. Durch seine Gerechtigkeit, die uns stellvertretend zugerechnet wird. Darum geht es. Kein Unterschied. Da sind die Zäune, die Mauern sind abgebrochen. Da können wir herrliche Gemeinschaft haben mit Menschen, ja, mit denen wir eigentlich von Hause aus keine Gemeinschaft haben könnten. So verschieden sind die Menschen in der Gemeinde Jesu. Was hält uns denn hier zusammen? Wir sind so unterschiedlich, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, kommen aus unterschiedlichen Bewegungen, unterschiedliche Erziehung genossen, sind unterschiedlich begabt und. Was hält uns denn eigentlich zusammen? Es ist die Kreuzesbotschaft, das Wort vom Kreuz. Es ist der Gekreuzigte, die Einheit, die Gott in Christus geschaffen hat, dort am Kreuz, die wir als Glaubende immer wieder in Anspruch nehmen dürfen. Das ist es doch, was uns verbindet. Das Kreuz ist der große Gleichmacher hinsichtlich Sünde und Gnade. Das ist also die Grundlage, auf der wahre geistliche Gemeinschaft möglich ist. Und Paulus fordert auf dieser Grundlage, auf dem, was Gott in Christus bereits getan hat, er hat diese Einheit geschaffen am Kreuz, dazu auf, dieser am Kreuz gestifteten Einheit entsprechend würdig zu wandeln. Da haben wir also die Grundlage. Haben wir jetzt nochmal intensiv darüber nachgedacht. Also, wir gehen nicht an die Sache heran als solche, die sagen, so, es wäre gut aus diesem und jenem Grund, wenn mehr Einheit wäre unter den Christen, und dann versuchen wir das auf irgendeine Weise zustande zu bringen. Und wir wollen denen, die das tun, nicht immer unlautere Motive unterstellen. Das dürfen wir nicht. Man kann auch aufrichtig mit guten Motiven in eine falsche Richtung laufen. Also wir wollen denen nicht Unlauterkeit, nicht allen Unlauterkeit unterstellen. Aber darum geht es eben nicht. Es geht um eine gemeinsame Grundlage. Und wer auf dem Boden des Kreuzes steht Und wer von daher wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, der gehört eben zu dieser Einheit dazu. Der hat Teil an dieser Berufung, von der Paulus hier spricht, zu dieser Einheit. Alle anderen nicht. Alle anderen eben nicht. Wir dürfen sie rufen und manche kommen noch. Aber wer draußen bleibt, gehört nicht dazu. Getrennt von der Erlösung durch sein Blut gibt es keine Einheit und wird es niemals eine Einheit geben. Das, was Menschen versuchen in unserer Zeit an Einheit zu Wege zu bringen, wird alles zerbrechen. Alles im Gericht Gottes zerbrechen. Und auch wir, die wir hier zusammen sind, werden nur zusammenbleiben in der einen oder anderen Weise. Wir wissen ja nicht, wie Gott führt. Aber geistlich jetzt zusammenbleiben, wenn das Kreuz im Zentrum bleibt für uns. Das ist das, um es noch einmal zu sagen, was uns wirklich verbindet letztlich. Du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder. Du darfst begnadigt sein vom Kreuz durch den Glauben an Christus und ich darf es auch. Und das verbindet uns. Das ist die Gemeinschaft, die wir haben. Und von daher dürfen wir uns ermutigen lassen. Wir waren tot in Sünden und Übertretungen, sind nun lebendig geworden in Christus Jesus. Wir sind solche, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, so heißt es hier, Kapitel 1, Vers 13. Als wir gläubig worden sind, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Solche Menschen, um solche Menschen geht es hier. So, und nun werden wir ermahnt, dieser Berufung zur Einheit würdig zu wandeln. Würdig, das heißt im Gleichgewicht zunächst einmal. Es geht darum, unseren Wandel mit der Lehre in Übereinstimmung zu bringen, dass das nicht auseinanderklafft. Und würdig heißt eben auch, dass das passend sein sollte. Im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 27, steht ein Wort, in dem wir dazu ermutigt werden, so zu wandeln, dass es nicht im Widerspruch zum Evangelium steht. Wir können nicht die Einheit vom Kreuz her bezeugen und gleichzeitig drauf losleben und uns zanken wie die Besenbinder, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen dabei haben und schlimm miteinander umgehen. Beißen und fressen nennt das Paulus im Galaterbrief, ja? Das ist typisch unter dem Gesetz, aber nicht unterm Kreuz. Das ist nicht typisch unterm Kreuz. Ja? So sehr auch, dass bei uns noch mangelhaft ist. Aber unterm Kreuz ist Gnade und Kraft zu einem dementsprechenden würdigen Wandel. Und das geschieht wie? In aller Demut. Wir reißen diese Dinge nur kurz an. In aller Demut. Und jemand bringt ein schönes Beispiel dazu. Wenn die Kugeln in den Kugellagern der Räder eines Fahrrades genau dieselbe Größe haben, dann kommt man gut vorwärts. Aber wenn einige Kugeln größer, andere kleiner sind, dann knirscht und kracht es und man kommt mit dem Fahrrad nirgendwo hin. Sobald wir etwas mehr sein wollen als der andere, sobald wir ein bisschen größer sein wollen als der andere, vielleicht auch mehr geachtet sein wollen als der andere und. Höher von uns denken als von anderen. Da läuft es in der Gemeinde Jesu einfach nicht rund. Und darum wird hier von Paulus die Demut vorangestellt. Sie ist das Kleinod der Gläubigen. Ganz, ganz wichtig. Ich war, solange du noch sehr eingebildet bist und von dir selbst und von deinen Fähigkeiten so überzeugt bist, dass du meinst, nicht wahr, andere könnten dir nicht das Wasser reichen. Da lebst du nicht in der Demut. Aber diese Demut ist wichtig, um der Berufung zur Einheit würdig zu wandeln. Als zweites nennt Paulus hier die Sanftmut. Und hier geht es darum, im persönlichen Umgang mit anderen den untersten Weg zu gehen und sich nicht eigenmächtig und eigensüchtig mit Gewalt zu behaupten, sondern bereit zu sein, auch hier und da nachzugeben. Ihr Lieben, sonst ist auch keine Gemeinschaft möglich in der Ehe, in der Familie, im Umgang mit den Kindern und umgekehrt. Es ist doch nur möglich, wenn wir auch bereit sind, mal den untersten Weg zu gehen und nachzugehen. und uns nicht mit Gewalt durchzusetzen. Das ist das Zweite hier, ganz wichtig. Der Herr Jesus sagt, ich bin sanftmütig, demütig, sanftmütig. Geduld, von Geduld spricht Paulus hier. Die Geduld gibt den anderen nicht vorschnell auf. Weil die Geduld sagt, Gott hat über die ganzen Jahre und Jahrzehnte sich so viel Mühe gegeben mit mir, jetzt will ich doch ein wenig warten auf den anderen. Ein wenig warten. Mir das schenken lassen. Geduldig zu sein und nicht den anderen vorschnell abzuhaken. Zu denken, da wird sowieso nichts draus. Das ist eine schlimme innere Haltung. Es ist immer Hoffnung für den anderen da. Und da wollen wir Geduld haben mit anderen. Und einander, das ist das Letzte hier, in Liebe ertragen. Und da wir unvollkommene Geschöpfe sind, ihr Lieben, da gilt es, die Gebrechen und Schwächen der anderen zu tragen. Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie hat er uns denn angenommen? So wie wir sind. Den anderen anzunehmen, das bedeutet, ihn erstmal so zu nehmen, wie er ist. Ob er uns gefällt oder ob uns das gefällt, was er tut und wie er sich gibt oder was weiß ich, spielt zunächst einmal gar keine Rolle. Das ist ein Lernprozess. Wenn ich das hier so predige, dann weiß ich sehr wohl, dass das mit dem inneren Sterben etwas zu tun hat. Das ist nicht so einfach, den anderen anzunehmen. Ist nur durch Gottes Gnade möglich. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. So anzunehmen, wie er ist. Dann auf dieser Grundlage auch zu beten, dass der Herr hier unter Veränderungen schenkt. Aber zunächst einmal den anderen so zu nehmen, wie er ist. Nicht tragen, so sagt Luther, gehört in den Himmel und nicht auf diese Erde. Solange wir hier unterwegs sind, heißt es, das zu lernen, einander zu tragen. Anzunehmen. Zu danken für den anderen. Ihn lieb zu haben. In Liebe ertragen. Nicht mit zusammengebissenen Zähnen. In Liebe zu ertragen. Ich denke, wir haben an dieser Stelle noch vieles, vieles zu lernen. Das ist immer der Ausgangspunkt. Für etwas, was Gott dann tun kann an anderen. Sonst binden wir ihn. Wir binden den anderen, wenn wir erst erwarten, dass er sich ändert, bevor wir ihn annehmen können. Dann binden wir den anderen. Lass ihn los. Nimm ihn so, wie er ist und dann rechne damit, dass Gott sein Werk an ihm tut. Also, das heißt, würdig zu wandeln der Berufung. Demut, Sanftmut, Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Und den Vers 2 wollen wir in diesem Zusammenhang verstehen. Wir verstehen ja diese Aufforderungen zur Demut, Sanftmut und dergleichen in der Regel so losgelöst von diesem Gesichtspunkt der Einheit. Aber hier haben wir sie eingebunden, diese Ermahnungen oder diese Tugenden, diese geistlichen Tugenden, eingebunden in dieses Thema der Einheit. Das war ein ganz wichtiger Gesichtspunkt und wir wollen das lernen. Ich erinnere an König Friedrich Wilhelm IV., ihr kennt dieses Beispiel schon, von Preußen, das war ein wahrhaft frommer Mann, auch seine Frau, eine wirklich aufrichtig gläubige Frau, aber er hatte einen Schwachpunkt. Wenn wir jetzt mal durch die Reihen gingen hier und jeder würde von sich etwas erzählen, dann käme sicherlich dabei heraus, dass der eine oder andere hier und da einen ganz besonderen Schwachpunkt hat. Das ist ganz unterschiedlich. Und bei ihm war das so, er war sehr aufbrausend. Er war jähzornig. Das sind nicht die schlechtesten Leute. Die können dann kurze Zeit später, wenn der Zorn verraucht ist, können die dann wieder ganz sanft und ganz lieb sein. Es tut ihnen auch von Herzen leid. Aber sie können auch viel Schaden anrichten durch ihren Jähzorn, durch ihre aufbrausende Art. So, und dann war es mal wieder so weit. Irgendein Diener hatte irgendetwas verbockt und dann zog er vom Leder und regte sich auf und gerade kommt seine Frau ins Zimmer hinein und bekommt das mit Und das war eine kluge Frau, die fing an, im Raum zu suchen. Als würde sie irgendetwas suchen. Guckte sich hier um und da um. Das merkte der König natürlich und fragte sie, was ist los? Was suchst du denn? Ja, sagt sie, ich suche den König. Ich suche den König. Adel verpflichtet. Und wenn man zu dieser Einheit in Christus gehört, vom Kreuz her, dann sollte man würdig wandeln dieser Berufung. Dieser Adel, diese Berufung verpflichtet uns, einen Wandel zu führen in der Kraft des Heiligen Geistes, in aller Demut, Sanftmut, in Geduld und einander in Liebe zu ertragen. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch genug gesagt. Jetzt heißt es, in der vor uns liegenden Woche das zu praktizieren, zu unterscheiden zwischen einer rechten biblischen Einheit und einer falschen Einheit und dann eben diese biblische Einheit vom Kreuz her auch in unser Leben mit einzubeziehen, indem wir dieser Berufung würdig wandeln. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Amen.